Spotify, hallo, hier sind Jan und Olli. Fest und flauschig, Zeit am 1. April. Die Laune ist gut. Heute ist hier der große Gag-Sonntag bei Fest und Flauschig. Wir sind megamäßig gut drauf. Also, was heißt wir? Ich bin super drauf. Olli ist scheiße drauf. Titel der Sendung ist Aufgewacht in Zwickau. Olli, es ist einiges passiert. Ja. Du bist quasi, unterbrichst deine Tour, damit wir uns heute unterhalten können.
Genau, nur für dich, für meine lieben Medienpartner habe ich diese Tour unterbrochen, beziehungsweise ich hätte heute meinen Erholungstag gehabt, den ich dringend notwendig habe. Das stimmt. Ich bin vorletzte Nacht aufgewacht, morgens um 4, hatte gerade eine halbe Stunde geschlafen, in Zwickau, in the middle of nowhere, weil unser Bus eine Getriebepanne hatte, also Getriebe war im Arsch. Und dann standen wir da rum, am Seidenstreifen in Zwickau. Wir haben alle Angst, wir haben unser Leben gebankt. Also wirklich, wir standen da, wir haben gedacht, der Bus wird sofort ausgeräumt. Ist nichts passiert. Dann kam ein Reisebus, hat uns zum Autohof gebracht. Da standen wir nochmal zwei Stunden rum.
Kamen so zwei nette, glatzköpfige Typen mit so einer jungen Dame in so einem Wohnmobil vorbei, die super national bewegt waren. Die hatten Schusswaffen dabei und die haben uns dann mitgenommen zu 10.
Genau, die beiden, da muss man doch was machen, die muss man doch helfen.
Das ist doch NSU-Country. Zwickau, ist das nicht da, wo Beate Zschäpe die Bude abgefackelt hat? Ja, ich glaube schon.
Ich glaube ja. Wo waren wir denn auf dem Weg überhaupt nochmal hin? Ich weiß es gar nicht. In Dresden. Wir haben in Dresden gespielt. Und das war tatsächlich, weißt du was? Vollste 1400 Leute, beste Konzert der Tour gewesen. Es war mega. Wow. Es hat total Spaß gebracht. Aber der Weg dahin war wirklich gepflastert mit vielen Tragödien, mit viel Strapazen. Dann haben wir 9 Nightliner, also 9 Bus bekommen, damit wir weiterfahren könnten nach Wien. Das wird von Dresden nach Wien, ist jetzt auch kein Katzensprung. Und dann hatte dieser Bus nur Betten, die 1,90 sind. Ich bin 1,95 und du weißt genau, das sind diese 5 Zentimeter, die fehlen.
Ja. Ja.
Das ist auch oft bei Frauen, also diese 5 Zentimeter, die fehlen, ne, die auch wichtig sind. Also die haben da wirklich, und ich konnte 2 Nächte nicht richtig schlafen. Heute Morgen habe ich Klaas und die Produktion angerufen, weil ich war ja heute zu Gast bei Late Night Berlin, habe gesagt, ich komme nicht. Ich schaff das nicht, ich bin fertig, sonst muss ich die Tour absagen. Da war aber echt Panik erstmal. Und ich dachte, das kann ich aber auch nicht machen. Und dann haben die mir einen späteren Flug gebucht und dann hat das alles noch hingehauen. Ich bin da komplett angeschossen, aber mit guter Laune heute mit Bjarne Mädel aufgetreten. Komme gerade von der Sendung, Jan. Und jetzt müssen wir auch noch mal Gas geben, weil es ist 1. April. April-Scherze werden. Ja,
damit liebe April-Scherze. Zum allerersten Mal aufräumen mit der Legende, dass wir einigermaßen aktuell sind diese Woche. Wir werden vielleicht heute einfach auf Sex-Podcast ausweichen. Das ist ja sehr angesagt bei unseren Podcast-Kollegen.
Ich glaube, außer bei den lieben Kollegen von Herren gedeckt, die sind kein
Sex-Podcast. Ja, das ist kein Sex-Podcast. Die haben uns jetzt, glaube ich, schon 2 oder 3 Mal erwähnt. Bitte hört auf, uns zu erwähnen. Wir möchten weiterhin in unserer sozialen Isolation verbleiben mit unserem Podcast.
Wir können nicht mit anderen. Wir können einfach nicht mit anderen.
Ich würde auch gerne, dass wir für unser Format einen anderen Namen nehmen, weil Podcast machen jetzt alle. Bei uns ist es einfach immer asoziales Gelaber gewesen, bis dann irgendwann einer auf die Idee kam, das Podcast zu nennen.
Und jeder, es ist so inflationär geworden. Ich wollte auch hiermit offiziell bekannt geben, dass ich jetzt das Management von Casper übernommen habe. Er weiß es ja nicht, aber er orientiert sich stark an meiner Karriere. Pass auf, er macht jetzt einen Podcast und dann spiele ich diesen Sommer auf dem allerkleinsten Festival, Glitterhaus-Festival in Beverung. Das ist wirklich ein mini kleines Festival im Garten und alle haben sich gefreut. Und wer der jetzt auch auf einmal spielt? Casper. Casper spielt da auch. Das ist so ein traditionelles Festival. Damit stellt er natürlich meine Präsenz komplett in Schatten, weil er ist ja der Über-Emo-Gott. Und außerdem, das sind doch nur alte Leute da. Warum denn eigentlich? Der muss mir nicht alles nachmachen. Aber er ist auch herzlich willkommen. Also,
das waren deine alten Leute. Wie heißt denn der Podcast von Casper? Fick ja.
Der Casper-Podcast. Fick ja. Nee, den macht er mit dem anderen zusammen, mit seinem Kollegen da, mit dem er auch zusammen Musik macht. Keine Ahnung. Liebe Grüße. Ich habe ihn heute schon grüßen lassen. Alles gut. Mit Verachtung heißt er.
Casper und Drangsal mit Verachtung. Ja. Das ist aber ein negativer Titel. Das finde ich aber schade, dass das jetzt so negativ ist.
Nein, das ist ein bisschen so gemeint. Die jungen Leute, du weißt doch, die sind immer so ein bisschen bissig und so.
Apropos, wo ich gerade bei Casper bin, gedanklich, ich habe letztens Crow, den Musiker Crow, den Panda-Masken-Musiker kennengelernt und er hat in meiner Gegenwart die Maske abgenommen. Und ich möchte mal Sache, pass mal auf, jetzt halte ich fest. Weißt du, was da drunter ist?
Ein schöner Mann, ein richtig schöner Mann. Der muss seine Schönheit beschützen, weil das so schön ist.
Nein, ein Panda, ein echter Panda.
Der hat nämlich, das Alter. Ist eine Meta-Verkleidung, der hat die Panda-Maske aufgesetzt, weil er, das ist quasi Hide in Plain Sight. Er hat sich maskiert als Panda, um zu kaschieren, dass da drunter ein Panda ist. Weil was vermutest du am allerwenigsten unter einer Panda-Maske?
Ein Panda. Du hast vollkommen recht. Und vielleicht ist das die Rache, weil du letztes Jahr mal gesagt hast, du willst, dass der Panda ausstirbt. Ein Tier, was zu dumm ist, sich selber weiter fortzupflanzen, was unsere Hilfe braucht, hat es nicht mehr verdient. Und das hat er gehört. Das ist jetzt die Rache von Crow.
Olli, ich war am Wochenende in Berlin. Ich muss mich nochmal entschuldigen. Also wir sind auf diese Woche etwas unaktuell, weil Olli auf Tour ist und weil wir viel zu tun haben diese Woche. Ich war letztes Wochenende in Berlin. Ich habe das ja auch schon mal angekündigt im Podcast letzte Woche bei der großen Dennis Free Veranstaltung. Das war die erste Free Dennis Veranstaltung, wo wirklich gute Stimmung war.
War er selber da?
Fest im Festsaal Kreuzberg. Ja, das war der erste öffentliche Auftritt. Das war wirklich ein ganz fantastischer, ganz toller Abend, ganz positiv, wahnsinnig viele nette, schlaue, coole Leute und nicht nur die quasi so Backstage abgehangen haben, sondern auch die Menschen, die dann da vor der Bühne saßen, die sich Karten gekauft haben, die da standen. Das waren 800, 900, vielleicht 1000 Leute, die da zu Besuch waren im Festsaal. Das war wirklich eine richtig tolle, ein richtig schöner Abend und das muss ich wirklich sagen, wenn er auf eine Sache stolz sein kann, der Dennis Yücel, dass er wirklich wahnsinnig viele tolle, nette Freunde hat. Alle, die er vorher nicht seine Freunde nennen konnte, sind es jetzt und das war wirklich echt ein guter Abend.
Haben Bosshaus gespielt?
Nein, Bosshaus haben nicht gespielt. Das war auch der Grund, warum es ein toller Abend war. Jeder Abend, an dem Bosshaus nicht spielt, ist ein toller. Was soll denn Bosshaus da? Nee, es waren viele, viele tolle Leute da, also aus der Medienszene, auch ein paar bekanntere Menschen. Ich habe, glaube ich, Peter Stolten habe ich gesehen, den einen anderen eingesperrten. Es waren so ein paar, ich nenne sie mal so Erdoholiker mit dabei, Leute, die so ein bisschen geschädigt sind von dem durchgeknallten Tyrannen aus der Türkei. Mhm. So ein paar Leute, die glaube ich, nicht zu lange in einem Raum zusammensitzen sollten, weil sie dann anfangen, sich irgendwie reinzusteigern und dann irgendwie nicht loskommen davon, sich da so obsessiv drüber zu unterhalten. Viele, ganz viele nette, tolle Anekdoten, hat dann ein paar Sachen erzählt, hat dann auch, zum Beispiel hat er dann was
Knastwitze, ein paar Knastwitze hat er erzählt.
Genau, ein paar Knastwitze. Er hat das mit erstaunlicher Leichtigkeit genommen. Es war wirklich ein sehr lustiger Abend. Hat dann erzählt, dass ihm einige Leute, irgendwie so eine Frau, irgendwelche roten Filzpantoffeln gefilzt hat und dann versucht hat, irgendwie die in den Knast zu schicken, die dann aber nicht angekommen sind. Dann hat er noch von seiner, auch das ist ja das Tolle an der Geschichte, dass quasi sich Leute hinter Dennis Yücel, einen Deutsch-Türken, gestellt haben, der dann quasi für Deutschland und die Werte, die so in Deutschland gelebt werden und die so wichtig sind für unser Land, dass dann jemand für diese Werte stand, stellvertretend, der eigentlich sein ganzes Leben damit zu tun hatte, dass man ihm das Deutschsein aberkannt hat und die AfD, als er nach Hause kam, ja auch gesagt hat, das ist kein Deutscher und so. Und dann hat er so ein bisschen erzählt von seiner Sozialisation in Hessen, dass sie früher, das wusste ich gar nicht, dass es früher wohl in einigen, also es gibt wohl das Fach Deutsch für Ausländer. Das kann ich auch aus Bremen. Und offenbar war das
in der Schule,
Zeit,
oder was?
In der Schule, ja. Der war ein paar Jahre älter als ich. Ich glaube, der ist jetzt knapp über 40, 45, also alt wie du ungefähr. Und hat dann erzählt, dass zu seiner Schulzeit es auch dann irgendwann das Fach gab. Mathematik für Ausländer. Echt? Und dass dann alle da so saßen und auch die Lehrerin nicht so ganz genau wusste, was sie denn jetzt überhaupt unterrichten sollte, was das dann überhaupt ist. Mathematik für Ausländer. Zahlen nur bis 4? Oder
was ist das? Oder nichts. Naja, Mathe ist, oder vielleicht aber auch schon gehobenere Lehre, weißt du? Vielleicht war das auch schon so, dass die schon weiter waren, keine Ahnung. Aber Mathe für Ausländer klingt schon wirklich sehr fahrend. Aber
alleine die Vorstellung, dass du dann da so sitzt und dann die Lehrerin auch so alle mit so großen Augen sich angucken und auch nicht so genau wissen, was das jetzt soll. Und ich
gab's auch Mathe für Deutsche?
Ja, Mathe, nee, ne? Zahlenraum ab 10.000. Alle kleineren Zahlen werden gar nicht behandelt. Ist gar nicht wichtig. Deutsche rechnen ab 10.000 aufwärts. Das deutsche Kind lernt erst ab 10.000 zu zählen. Und der Ausländer
das
und der
einmal Türke, 10.000, ja.
Das reicht ja bis 10.000, weil mehr werden die eh nie im Leben nie, weißt du? Ich habe diese Woche eine sehr schöne Kollegen in der Redaktion, auch Migrationshintergrund, sieht man ihm aber nicht an. Und er hat was sehr Schönes gesagt, das geht mir seitdem nicht aus dem Kopf. Dass diese Bezeichnung, mit der wir so aufgewachsen sind, der Türke oder die Türken, dass das ja eigentlich gar keine ethnische Stigmatisierung ist, sondern natürlich ist das eine soziales Label. Also der Türke bedeutet quasi einfach derjenige, der sich hier nicht irgendwie hochgearbeitet hat, schlechte Bildung. Das ist eigentlich soziale Stigmatisierung viel mehr als irgendwie
unbewusst, so wie das verwendet aber wird. Ich sag auch unbewusst, öfter mal. Ja, ja, also ich habe sag damit nicht, das ist jemand, der nicht arbeitet, sondern der kommt aus der Türkei, das ist ein Türke. Also das ist ja nur mal so. Nee,
das, aber das ist natürlich auch schwer,
das ist schwer belegt, ja, negativ belegt wahrscheinlich, meinst du, oder?
Ja, und das war an diesem Abend, war das wirklich, und ich glaube, dass diese ganze Dennis-Geschichte jetzt nicht nur das Ende von was Schlechtem ist, sondern wenn alles gut läuft, ist das vielleicht sogar der Anfang von was Gutem, weil da Leute zusammen waren, die sich vorher mit dem Arsch nicht angeguckt haben, die für eine gemeinsame Sache eingestanden haben und dann gemerkt haben, ach guck mal, so verschieden sind wir alle gar nicht, obwohl wir irgendwie politisch in verschiedene Richtungen gehen und irgendwie alle aus unterschiedlich, der eine fährt Porsche, der andere Fahrrad, alle kommen so aus ganz verschiedenen Welten und trotzdem konnte man dann irgendwie sich einigen auf eine Sache, die dann auch ärgerlicherweise für Dennis wahrscheinlich oder schwer zu fassen für Dennis dann auch größer ist als so eine Person. Es ging ja da nicht nur um Dennis bei dieser ganzen Free-Dennis-Geschichte oder Free Them All inzwischen, sondern es geht ja um mehr und das ist, das war ganz toll. Es war einfach ein ganz toller Abend. Was ich aber sagen wollte ist, dass ich wieder mal durch Berlin gelaufen bin und das ist als Kölner in Bremen geboren, in Bremen aufgewachsen und dann nach Köln gezogen.
Da kriegst du große Augen, ne? Da guckst du, ne? Als Kleinstädter.
Es macht mich jedes fucking Mal rasend aggressiv. Ich versuche das auch, ich weiß auch schon vorher, dass das so ist. Ich war wieder in einem Hotel.
Du gehst aber auch mit der Haltung da rein vielleicht. Jetzt gehe ich wieder dahin, wo sie alle Englisch reden und an jeder Ecke gibt's ein Sojalatte. Also, oder ist man vielleicht, ist es vielleicht so, dass man grundsätzlich schon mit so einer Haltung reingeht, in Berlin ist alles scheiße, beziehungsweise alles zu fancy überdreht, dass man vielleicht schon diese Grundhaltung hat?
Ich bin am Paul-Linke-Ufer lang gelaufen. Ich bin durch Kreuzberg gelaufen, hab gedacht, es war so ein schöner Tag.
Haben Sie Boccia gespielt? Haben Sie wieder Boccia
gespielt? Sie haben fucking Boccia gespielt. Ich lief an diesem Boccia-Feld vorbei und ich bin wirklich kein aggressiver Mensch eigentlich. Aber hat mich
du
so gereizt.
Du wolltest die Kugeln wegtreten, ne?
Nee, ich hab, weißt du, so wirklich so alte Bremen-Norder Pöbelinstinkte, so rumgebollere, auch scheißegal, ob man dann auf die Fresse bekommt. Einfach wie so ein kleiner, schmächtiger, besoffener Russe, der auf einer Party einfach Leute, die irgendwie 7 Köpfe größer sind, anpumpt. Also letztlich bin ich ja auch letztlich ein kleiner besoffener Russe. Also immer. Und bin dann da langgelaufen am Paul-Linke-Ufer. Erstmal scheint es ein neuer Trend zu sein bei angesagten Restaurants, dass man die Schilder an der Fassade abmontiert. Dass man dem Haus nicht mehr anerkennt und nicht mehr von außen ansehen kann,
dass da ein Restaurant drin ist.
Ja. Läufst da dran vorbei? Das ist irgendwie so eine
Undercover. Das wissen nur die Insider wissen. Das Undercover.
Ich hab bei TripAdvisor wollte ich diesen Rahmenladen, habe ich dann gesucht. War doch wirklich ganz toll geschmeckt, hab dann da mich hingesetzt. Erstmal musste ich lange warten, weil alles zu war mit irgendwelchen Zootätowierten. Da ist mir zuerst aufgefallen, dass in dieser ganzen Stadt so eine wahnsinnige Energie da ist. Da ist so ein Druck und so eine Energie, aber die geht nirgendwo hin, außer in geweitete Ohrlöcher, in Tätowierungen
oder
und in
Social Media.
Oder so eine passiv-aggressive Grundstimmung. Du wirst die ganze Zeit gemustert und man sieht mir natürlich auch voll an, dass ich aus einer Welt komme, die überhaupt nicht cool ist, aber wo die Menschen halt einigermaßen Geld verdienen und wissen wohin mit ihrem
bürgerlich, aus einer bürgerlichen Welt vielleicht.
Ich komme aus Köln, aus dem alten Westdeutschland und
wenn du mich mal besuchen würdest, ich wohne im tiefsten West-Berlin, ne? Wenn du hier bist, dann denkst du nicht, du bist irgendwo fancy-mäßig unterwegs. Hier tragen die Leute alle noch ganz normale Schnabelschuhe, keiner ist tätowiert und sonst was. Es ist wirklich noch die richtig alte Schule. Und das ist auch wirklich schön. Also ich mag das auch immer gerne noch. Ich habe ja lange in Kreuzberg gewohnt. Aber es ist einfach wirklich so. Sven Regner, den habe ich irgendwann getroffen. Da war meine Tochter gerade 3 Jahre alt und wir laufen in Kreuzberg rum. Und Sven Regner, der Sänger von Element of Crime, trifft mich und meint zu mir, du musst hier weg, Mann. Du kannst ja nicht mit deinem Kind wohnen. Will dein Kind hier groß werden? Was? Zieh nach Charlottenburg. Und das hat er wirklich so im Vorbeigehen gesagt. Und ich wusste, er hat es wirklich ernst gemeint. Es lag ihm wirklich auf dem Herzen.
Also ich habe auch gedacht, wenn ich eines Tages mal mich in Berlin niederlassen sollte, dann nur in diesem Westdeutschland, wo alle auch die Nase rümpfen, was so rasend uncool ist. Und dann bin ich an diesem Bikini Berlin langgelaufen. Erstmal habe ich an letztes Jahr gedacht.
Aber hast du da nicht schon geschlafen? Also erstmal an den Anschlag gedacht wahrscheinlich.
Erstmal wieder an Breitscheidplatz. Das haben sie irgendwie so eine Treppe jetzt mit den Namen da eingraviert, habe ich mir angeguckt. War wirklich einigermaßen traurig. Dann ist dieses neue Hochhaus in Berlin am Breitscheidplatz. Da ist ja das Waldorf Astoria, das ist schon ein bisschen länger fertig. Und daneben ist jetzt so ein gigantisch großes Motel One, wo offenbar nur ein Motel One drin ist. Das ist auch fertig. Das sieht jetzt alles irgendwie aus wie so ein bisschen,
Die Architektur ist zum Kotzen. Nee, ja. Weißt du was, ganz ehrlich, dieses zusammengebaute, gestellte, genau da, wo du gerade redest, Waldorf Astoria ist zwar ein tolles Hotel, aber das steht dann da so und dann steht, das ist alles, das sieht alles nicht gut aus. Und am schlimmsten finde ich leider am Potsdamer Platz. Ja. Diese New York-Ecke, die sie da hinbauen wollen mit dem Ritz-Carlton und dann sind es auch noch so Teile, also diese hier Fake-Fassaden, die aber schon so anmuten sollen, als wenn wir hier in New York sind. Und das verstehe ich leider auch nicht. Also wirklich dieses Gefühl nach Internationalität und dann aber immer irgendwie nach New York gucken. Das ist ja schön und gut und New York ist auch wirklich eine tolle Stadt. Ich finde das da wahnsinnig toll, aber du kriegst das erstens dass die Stadt ist gewachsen über viele Jahrzehnte, ja? Und das ist nun mal hier einfach, also ich glaube nicht, dass es hier wachsen wird, weil hier gibt es so viele, also die Architektur in Berlin ist wirklich interessant und teilweise eine Katastrophe. Das ist ja, das stimmt. Außer bei uns in West-Berlin, im schönen Westen.
Ja, und auch da nur die Sachen, die wirklich stehen geblieben sind. Und so ein paar schöne, so ein paar Prunkstücke aus den 60er Jahren, so Brutalismus, 70er Jahre, einfach so Sichtbeton, wo man dann das stehen lässt, um zu zeigen, wie scheiße das früher alles war. Das hat ja auch wieder was. Ich bin auf jeden Fall dann da langgelaufen und war dann auch in diesem neuen Bikini Berlin, wo ich öfter mal so durchlaufe. Da ist mir aber zum allerersten Mal ein Slogan über dem Eingang aufgefallen. Und zwar ist das, glaube ich, der Slogan bummeln, schnabulieren und shoppen. Und das ist ja nicht einfach nur rangemalt, sondern das Wort schnabulieren ist sehr aufwendig mit so Metallbuchstaben daran genagelt worden. Das hat jemand richtig Geld dafür ausgegeben, das Wort schnabulieren in schön an dieses neue Einkaufszentrum dran zu nageln. Und alleine das ist so eine prätentiöse Scheiße. Und da ist mir dann eben nochmal in Kombination mit dieser Kreuzberg-Erfahrung aufgefallen, dass das, mir hat dann irgendwie Julian Reichelt, der Bild-Chefredakteur, bei Twitter unterstellt, ach guck mal hier, Böhmi regt sich auf bei Twitter, wie Jens Spahn. Das ist aber natürlich falsch. Das, was man da sieht und worüber ich mich aufrege, ist letztlich eine verkleidete Jens Spahn-Mentalität. Das ist neoliberal durch und durch. Alle haben natürlich irgendeine geile Geschäftsidee. Ich bin dann in dieses Bikini Berlin reingelaufen. Der erste Laden ist so ein Pfannkuchenladen, wo ich dann Pfannkuchen bestellt habe. Strawberry Pancake. Nettes Team, nett zubereitet. Wollte dann zu meinem Strawberry Pancake Ahornsirup. Wie das eben bei einem amerikanischen, normalerweise stehen Flaschen mit Ahornsirup auf dem Tisch in einem Pfannkuchenrestaurant in Amerika. Wollte dann Ahornsirup dazu haben, weil es dann doch sehr trocken war, hab dann den Mann die Küchenhilfe gefragt oder den Mann es zubereitet hat, der dann schon so schuldbewusst gesagt hat, ja, ich frage mal den Chef und so, kann ich jetzt nicht rausgeben? Und hat der Chef gesagt, ja, 50 Cent für ein Ahornsirup. Alter. Und ich dann so, Alter, nee, dann lass mal stecken. Dann hat er mich so mit so großen Augen angeguckt, der Mann in der Küche wusste natürlich auch, dass das ein scheiß Move vom Chef war. Und habe ich dann also diese Berliner Unfreundlichkeit, gemischt mit so einem kosmopolitischen Anspruch, das ist so das eine. Und dann der Laden daneben ist, und jetzt halte ich fest, in so einer Nespresso-Optik, also wie so ein Nespresso-Laden. Man kann da handverlesen eine Lakritz-Manufaktur. Man kann kleine Lakritz-Kügelchen, wo dann einer steht, der so mit Baumwollhandschuhen so Lakritz-Kügelchen hat und das in so teure Verpackungen packt. Und gegenüber ist der Banksy Pop-Up-Store, wo man Banksy-Art-Drucke kaufen kann.
Alter!
Und das ist alles,
was scheiße ist. Aber um die Berliner mal ganz kurz. Und da triffst du, das ist genauso wie in Hamburg die Hafen-City. Da weißt du, da wohnen nur die Arschlöcher. Und das ist auch so Mall of Berlin. Da gehst du nicht rein. Und
Alter, eine Sache sage ich dir, Mall of Berlin.
Ist Albtraum, ist Endzeit. Aber das ist auch eine Sache, selbst ich glaube auch ganz ehrlich, die meisten echten Berliner finden das scheiße. Berlin ist halt natürlich eine Stadt mit vielen, die echten Berliner, die, glaub mal ja nicht, dass irgendjemand, der irgendwo wohnt im Märkischen Viertel oder so, sagt, geil, wir haben jetzt ein Mall of Berlin, da fahren wir jetzt jeden Tag hin. Nein, das ist für die Touris gemacht. Und dann rennen die da auch durch. Da rennst du nicht durch, wenn du hier wohnst. Das macht keiner. Also ich kenne niemanden, der sagt, ja, das ist eh klar. Wollte ich nur mal kurz sagen, es ist eigentlich gar nicht der Berliner, es sind die Umstände der Stadt, ja. Und es ist ja nun mal auch dieser alte Satz, der vor 100 Jahren mal gefallen ist, Berlin ist dazu verdammt, immer nur zu werden und nie zu sein. Und das ist wirklich so. Das stimmt, also das trifft die Faust aufs Auge. Weil es ist so, Berlin ist immer nur im Progress, wie man so schön sagt. Und dadurch ist hier nie Stillstand. Dadurch muss man sich einen Platz in Berlin suchen, wenn man hier wirklich lebt, der so ein bisschen außerhalb ist oder der so ein bisschen für Ruhe garantiert. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich hier bin. Es ist schlimm. Ich bin jetzt gerade auf so einer Deutschland-Tour. Ich bin ja wirklich unterwegs. Ich war in Wiesbaden. Ich war in Wien. Okay, ich war gestern in Wien. Und das war bis jetzt das schwachste Konzert. Aber ich muss sagen, wenn du so mal wieder die Städte besuchst, es ist doch wirklich interessant, wie unterschiedlich Berlin sich doch abgrenzt von allen anderen Städten in Deutschland. Und dass man auf einmal tatsächlich so eine Sehnsucht wieder danach kriegt, nach einer ganz normalen Stadt, weißt du, wo dann einfach abends vielleicht um 10 nicht mehr ein Späti um die Ecke ist oder so. Keine Ahnung. Manchmal, also mich beruhigt das gerade total, auf Tour durch Wiesbaden zu laufen oder
ja,
sowas.
Ja, und man darf sich auch nichts vormachen. Das ist die Realität für die allermeisten Leute, die das jetzt hören, für die allermeisten Leute, die so in Deutschland rumlaufen. Und ich habe mich dann so reingesteigert in diesen, es ist ja eigentlich kein echter Berlin-Hass. Es geht ja gar nicht um die Stadt, sondern Nein. Es geht eher mehr um dieses merkwürdige Mindset. Und das quasi, dass man da so rumläuft, sich sehr, sehr sicher seiner eigenen kulturellen Bedeutung. Aber sobald du schon im Zug in Spandau bist, spielt das alles überhaupt gar keine Rolle mehr. Also durch Wiesbaden laufen und durch Bielefeld laufen und durch Paderborn oder durch Nürnberg, da wird einem klar, wie belanglos eigentlich Berlin ist für außerhalb von Leute, die außerhalb von Berlin leben, nämlich die allermeisten. Und das ist so dieses komische Missverständnis, dass wenn du in diesen Restaurants sitzt in Berlin, dass das mit so einer Grundbehauptung von, das ist jetzt einfach, so muss das sein, alles passiert und du die ganze Zeit denkst, nee, Alter, das ist wirklich nur hier und auch nur in deinem Kopf so. Und diese ganze Attitude, Alter, die ist einfach, die ist nichts, da passiert nichts.
Aber
da
ich glaube, das bei ist rum. Auch, ja. Ich glaube aber auch wirklich, dass sich außerhalb dieses, sage ich mal, riesigen Mikrokosmos innerhalb Berlins, sich die anderen viele, also ich glaube, es war vielleicht vor 10 Jahren oder auch zu unserer Zeit, als wir noch jung waren, so, dass man dachte, man muss nach Berlin oder oh, Berlin. Das ist ganz klar, dass du mit 16, 17, 18, wenn du das erste Mal in Berlin bist, total aufgeregt bist. Aber ich glaube, dass viele Jugendliche oder auch junge Menschen inzwischen da so reflektiert sind und sich auch in ihren Städten irgendwas aufbauen, was irgendwie nicht vielleicht gleich fancy ist und wo nicht gleich der Kassierer Englisch mit dir redet. Also das merke ich in Leipzig oder auch selbst in Dresden. Was heißt selbst? Also auch in Dresden oder in anderen Städten, wo ich so merke, das ist nicht mehr so, dass alle so sagen, oh geil, Berlin, da will ich auch mal hin. Ja. Das ist so, ja, gucke ich mir gerne mal an und hau auch wieder ab. So. Genau. Und ich glaube und auch momentan ist also auch popkulturell und so, es war ja so, Berlin war eine Zeit lang die Hip-Hop-Hochstadt, Hauptstadt, ist nicht mehr so, vieles fällt weg. Das ist jetzt eine Hauptstadt und ich würde es schön finden, wenn es irgendwann so eine Hauptstadt wird wie damals Bonn. Weißt du, so eine ganz, wird leider nicht passieren.
Das wird auch nie passieren. Nee, aber Bonn hat ja diese westdeutsche Selbstverständlichkeit. Da ging's ja gar nicht um, man weiß genau, wo der Platz ist von Bonn. Das war so ein bisschen, man hatte mal irgendwie so 40 Jahre mal so einen Anzug an, hat man den ausgezogen und jetzt hat Bonn aber immer noch ein Hemd an. Das ist immer noch eine so tief katholische, rheinische, spießige, aber auch nicht unfröhliche Stadt. Ich finde, Bonn ist unprätentiös und Berlin ist schon ganz schön drauf irgendwie. Was ich noch sagen wollte, in diesem Ramenladen, dass ich hab Ramen bestellt und Gyoza und dann das Erste, was passierte, der Kellner sagte nicht, ja, habe ich aufgenommen, sondern sagte, das heißt Gyoza. Und ich so, Alter, weißt du, hast du mich jetzt gerade, bevor du irgendwas hier irgendwie, oder habe ich eine Cola bestellt und hat er mir eine Flasche Cola auf den Tisch gestellt. Und ich dachte so, sag ich mir jetzt, dass da ein Glas dazu gehört oder ist das dann, bin ich dann schon spießig? Oder
nee,
was ist
das
jetzt
ist cool. Gerade? Die coolen
Leute trinken weg aus der Flasche. Eine 0,2er Glasflasche trinkst du nicht mit dem Mund, das musst du daraus, das geht gar nicht.
Natürlich ist nicht. Egal. Du trinkst das ganz normal aus einem kleinen Glas, dazu gehören 3 Eiswürfel und eine kleine Zitrone, die an den Rändern abgeschnitten ist. So gehört sich das.
So, wir leben hier immer noch in Deutschland.
Genau.
Ich möchte mal was Positives lesen. Ich habe viele tolle Nachrichten über Instagram bekommen. Da kommen jetzt viele nette Sachen kommen da rein.
Oh ja, jemand, du bist auch ein bisschen aktiver geworden, ne?
Ja, kann man schon sagen, weil ich mich auch freue. Ich habe erst 1 oder 2 Leute weggeblockt, die irgendwie gesagt, ey, du Wichser. Und dann, aber waren das auch Leute?
Es ist Fakt, dass Instagram einfach deutlich entspannter ist. Das ist so, ja.
Hier, guck mal, hier schreibt jemand Folgendes. Das ist ein Screenshot von irgendeinem Forum. Ich weiß nicht genau, wo das her ist. Haben mir aber mehrere Leute geschickt. Ich beichte, dass ich mich gerade selbst befriedigt habe, als ich den Podcast von Jan Böhmermann und Olli Schulz gehört habe, konnte mich bei den Stimmen von den beiden mega entspannen und hatte dadurch meinen ersten Orgasmus durch Selbstbefriedigung. Affe mit Hände vor den Augen. Das kann ich überhaupt nicht vorstellen.
Also das ist, ich kann mir das schon vorstellen, also.
Das ist auch super. Nee, aber wenn ich mich reden höre und was sehr oft vorkommt, dass ich dann anfange, so eine kleine Erektion.
Dass ich eine kleine Erektion selber von mir kriege. Nee, mir haben auch Leute geschrieben, mir hat gerade jemand, Christian oder Christoph, ich finde gerade die Mail nicht geschrieben, warum zum Beispiel tatsächlich Karlsruhe immer noch, warum dann noch immer die Gerichtshauptstadt ist. Es lag einfach daran, dass damals die Bedeutung nach dem Zweiten Weltkrieg von Karlsruhe immer mehr verloren ging und man versucht hatte, dort einen Standpunkt hinzubauen. Das hat er alles viel besser noch formuliert und ich versuche mal im Laufe des unserer Sendung nochmal diese E-Mail rauszufinden, weil dich das wahrscheinlich auch interessieren würde. Und was ich jetzt noch gerne machen würde, ich habe mir eine Hühnersuppe aufgesetzt, weil ich muss morgen nach Nürnberg. Ich würde die gerne umrühren und würde mir kurz einen Song wünschen.
Ja, weil schöne Gründe, den Podcast zu unterbrechen. Olli muss kurz die Hühnersuppe umrühren. Ja, wir sind einfach zahm geworden.
Wir sind ein bisschen zahm geworden, aber weißt du was? Nichtsdestotrotz ist das immer noch hier unser kleines Reichen, in dem wir uns befinden. Es gibt noch einiges zu erzählen. Gestern habe ich tatsächlich, muss ich kurz was erzählen, ich habe gestern in Wien 2 Stunden gespielt, längste Show. Und am Ende die Leute haben kaum geklatscht, es war lethargisch. Okay, es war bestuhlt, aber das kann nicht der Grund sein. Ich bin ein bisschen beleidigt gestern von der Bühne gegangen und ich habe gedacht, das Recht nehme ich mir einfach mal heraus. Meine liebe Freundin Cat Frankie hat mal auf unserer letzten Tour zu mir gesagt, when the audience give you nothing back and they treat you like shit, just leave them. Let them feel it, what they did to you. Und das habe ich gestern so ein bisschen gemacht, weil ich habe wirklich 2 Stunden, ich bin über die Stühle gehüpft. Ich habe aus meinem ein Buch vorgelesen. Ich habe ein Akustikset gespielt und ein Bandset mit einer Pause. Es war gestern längste Show. Und dann sage ich so, wir spielen unser letztes Lied, also Totenstille. Und dann haben die am Ende 5 Minuten Standing Ovation gemacht. Aber ich war dann echt beleidigt. Ich habe gesagt, nee, da müsst ihr jetzt auch mal durch. Weil am Ende ist man ja halt immer alleine. Und trotzdem war es ein super Konzert eigentlich, was Spaß gemacht hat. Da war ein bisschen, habe ich mich trotzdem schlecht gefühlt, weil am Ende standen sie wirklich 5 Minuten da. Aber während des Konzertes habe ich kurz aufgehört mit den Liedern, weil ich dachte, die atmen nicht mehr. Also wirklich, ich habe gedacht, die Leute haben aufgehört zu atmen. Das war Wien, aber ist auch eine eigene Stadt. So, jetzt ganz kurz würde ich mir ein Lied wünschen. Mich fragt einer, ob ich denn gar nicht die Black Keys mag. Natürlich mag ich die. Und wir hören jetzt Lonely Boy von den Black Keys, schon von der älteren Platte, aber immer noch mega guter Autofassung. Hast du auch was an deiner Playlist?
Ich habe mich diese Woche nach einem halben Jahr endlich an das aktuelle Morrissey-Album rangetraut, was wirklich begleitet war von einer derartigen Scheiße, die er da erzählt in Interviews. Es ist wirklich kaum auszuhalten, das Album. Ja, es ist fast, ich weiß gar nicht, was ich mehr aushalten, weniger aushalten kann. Diese ganzen merkwürdig häufig gestreuten Israel-Referenzen, wo ich ihm jetzt nicht unterstellen möchte, dass er das deswegen gemacht hat, um zu zeigen, dass er nicht antisemitisch drauf ist. Aber das ist schon so ein Muster, was man auch von der neuen Rechten kennt. Da wird dann gerne mal so die ein oder andere halb verlogene Israel-Solidarität irgendwie rausgehauen. Aber man weiß ganz genau, sobald das Mikrofon aus ist, werden da die nächsten Pogrome geplant. Das ist das eine, was mich wahnsinnig an dem Stück nervt. Ja. Das ist letztlich eine Vertonung von so Achse des Guten, Henrik M. Broder-Gedankengut. Es gibt trotzdem ein oder zwei okay Songs da drauf das habe ich auch kurz hier in der Sendung oder im Podcast über Henrik M. Broder und die Beweggründe, warum wir den eingeladen haben in die Talkshow und warum ich den nicht auf der Bühne da 8 Minuten lang konfrontiert habe mit der Scheiße, die er sonst so schreibt, sondern versucht habe, das auf so ein menschliches Ding zu bekommen, mit einer Mischung aus Respekt, aber auch, weil es nichts bringt. Da sich nur an den Unterschieden aufzulegen, habe ich jetzt quasi mit dieser einigermaßen freundlichen Grundhaltung auf das Morrissey-Album gehört und habe dann doch einen Song gefunden, den ich ganz okay finde, weil ich finde, das Heimatministerium finde ich beschissen, aber nach dem Samstag auf der Free-Dennis-Veranstaltung und nachdem ich so viele Leute gesehen habe, für die Heimat tatsächlich ein Lebensthema ist, weil ihnen das verwehrt wird, dass Deutschland für sie zur Heimat wird und dass sie sich hier so wohlfühlen, wie man das normalerweise kann, wenn man irgendwie nach außen so aussieht, als wäre man deutsch, was auch immer das heißt. Ist Home is a question mark. Das ist der 4. Song von dem Album. Ein ganz okayer Song. Ansonsten ist das Album wirklich kaum auszuhalten. Musikalisch
ist
sowieso
scheiße. Ich habe nur ganz das erste gehört. Das ist auch scheiße produziert. Das ist so roh. Ja, das soll
das
irgendwie dann
Video
aber auch wieder
eine absolute Katastrophe. Ja, da ist nichts. Da stimmt wirklich gar nichts in dem Album. Es ist und die ganze Pressekampagne und diese Interviews und dass er dann im Spiegel unterstellt hat, Sachen falsch transkribiert zu haben, hat der Spiegel das noch im O-Ton veröffentlicht und hörst die ganze Scheiße und siehst die ganze Scheiße, die er 1:1 genau so gesagt hat und sich hinterher so belämmert darüber beschweren, dass er falsch zitiert wird, Alter. Get off the stage, um es mal mit Morrissey zu sagen. Get off the stage, you old, jetzt weiter kann ich es jetzt nicht zitieren, aber das ist auf jeden Fall auch ein alter Song. Geh da mal, wie heißt er noch? Rolling Stones Frontmann, Mick Jagger. Mick Jagger.
Ja.
Get off the stage ist ein Song, den er über Mick Jagger
immer geraten hat. Ich weiß.
Genau.
Ja. Gut, das hören wir jetzt und dann sind wir wieder da heute am 1. April mit eurem Lieblingspodcast Fest und Flauschig. Ihr könnt euch entweder 30 verschiedene Podcasts bei Audible anhören mit verschiedenen Facetten oder einen Fest und Flauschig auf Spotify.
Ja, genau. Bis gleich.
Ich habe gestern einen Brief gekriegt, aber aus Elmshorn. Aus Elmshorn. Machen Sie sich mal einen Begriff. Elmshorn. Das gehört zu Schleswig-Holstein oder so. Elmshorn. Richtung Kiel mäßig. Elmshorn. Mach ich nicht. Elmshorn. Nö. Elmshorn. Das gehört zu Schleswig-Holstein oder so. Elmshorn. Richtung Kiel mäßig. Elmshorn. Nö.
Oh yeah. Das, was ihr da hört, sind die charismatischen Beats von Jan Böhmermann. Sitzt am Schlagzeug dran. Ich bin Olli Schulz, hab hier Geduld. Rap ein bisschen rein in den fest und flauschig Soundteppich. Das bin ich, ey. Das ist unser neuer Podcast am 1. April. Alle anderen sind jetzt still, denn wir fangen jetzt an. Zweiter Teil der Show. Ey, Jan, du bist ja richtig im Flow. Alter, 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 hört euch das mal an. Der wird Wahnsinn. Alter! Der Übergang. Ist das John Bonham oder Jan Böhmermann? Wow. Okay. Die einen sagen scheiße, die anderen sagen wie geil. Okay, jetzt wollte ich gerade einen Freestyle machen. Ich wollte schon, ey, aber weißt du was, du bist besser geworden. Du spielst wirklich regelmäßig. Das, ich hab's nicht geglaubt. Ich hab gedacht, das verstaubt in der Ecke oder irgendwann dürfen die, obwohl die Kinder dürfen nicht ran, ne? Die Kinder dürfen nicht ran.
Natürlich, also bist du bescheuert. Natürlich dürfen die nicht ran. Ganz ehrlich, Papa hat sein eigenes Spielzeug, da geht bitte keiner von den Kindern ran. Niemand fasst die Sachen vom Vater an. Ganz ehrlich, und das ist, kenne ich auch von zu Hause. Es gibt einfach Dinge, wo der Spaß aufhört, nämlich bei den Sachen, wo bei mir der Spaß anfängt.
Aber auf alle Fälle, der Übergang gerade in diesen Groove, in diesen Led Zeppelin, John Bonham. Übrigens, John Bonham, Jan Böhmermann, beides JB, also einer der besten Schlagzeuger, die je gelebt haben. Der wahnsinnig. Ja. Müsst ihr euch mal angucken auf YouTube, warum John Bonham gibt es, why John Bonham is one of the greatest drummer in the world oder so heißt es. Und da sieht man mal die ganzen Techniken. Es ist wirklich unfassbar. Auch die ganzen Hip-Hop-Beats und so. So viele Sachen stammen wirklich aus den Händen von John Bonham, der ein wahnsinniger Schlagzeuger war. Und du hast mich gerade an den jungen John Bonham, als er so 5-6 erinnert, aber es war sehr, sehr gut, wirklich. Du spielst also regelmäßig, das freut mich. Ja, machen wir irgendwann, wenn alles vorbei ist, auch noch so eine Band wie die White Stripes. Du Schlagzeug, ich Gitarre auf der Bühne.
Ja, nee, weißt du, wenn wir eines Tages im Starlight Express Theater in Bochum auftreten, ich könnte mir das drauf schaffen, mit Rollschuhen Schlagzeug zu spielen. Oder ein Schlagzeug auf Rollschuhen, was komplett rollend gespielt wird. Ich wäre der erste Rollschlagzeuger der Welt. Bela Stehschlagzeuger und Manfred Alter. Von den Flippers, der liebe Gott, hab ihn selig, und ich wäre der erste Rollschlagzeuger der Welt. Apropos Rollschlagzeuger.
Ganz kurz, Jan. Darf ich nicht einmal ganz kurz vor, weil mein Akku ist nicht alles von meinem Handy. Im Quizduell gibt es gerade das Musical-Quiz als Special. Und das ist doch genau dein Ding, oder? Du kennst dich doch aus, ne?
Ich wollte gerade sagen, dass Leute mir Karten kopiert haben und gesagt haben, sie gehen jetzt auch zum Starlight Express. Weil
sie sich da
inspiriert haben. Ja, sag mal.
Hast du Bock? Pass auf. Die Macher des Musicals Bock. The Book of Mormon sind ebenfalls für eine TV-Show verantwortlich.
South Park.
Welche ist es?
South Park.
Richtig. Okay, nächste. Welches der folgenden Musicals ist keine Bühnenadaption einer Walt Disney-Produktion? Wicked, Die Hexen von Oz, Der König der Löwen, Tarzan oder Mary Poppins?
Wicked.
Richtig. Alter, du bist echt ein guter Musical-Typ. Wer schrieb den Gedichtband, der als Literaturvorlage für das Musical Cats diente? Walt Whitman, Geoffrey Hill, Lord Byron oder T.S. Eliot?
Walter Whitman, würde ich sagen.
Falsch, T.S. Eliot. Ach. Komm, eine noch. Obwohl, nee, das war's jetzt schon. Die anderen habe ich schon gespielt und habe sie alle falsch gemacht. Musst du mal machen. Hast du Quizduell noch auf dem Handy?
Habe ich nicht mehr auf dem Handy, seit ich irgendwelche Fragen gesehen habe, wo Leute drin vorkommen als Frage, die ich persönlich kenne.
Oh, hier noch eine Frage. Welche historische Figur spielte Madonna im Musical Evita? Jeanne d'Arc, Jackie Kennedy, Eva Peron oder Grace Kelly?
Eva Peron.
Richtig, hätte ich auch gewusst. Das Musical Jesus Christ Superstar wurde im Jahre 2000 im Vatikan aufgeführt. Doch in welchem Land wurde dessen Aufführung verboten? Mexiko, Südafrika, Spanien oder Philippinen?
Philippinen.
Nein, Südafrika.
Ernsthaft?
Welchen deutschen Film gab es seit Januar 2018 auch als Musical? Coco W., Willkommen bei den Hartmanns, Vincent will mehr oder Fuck you Goethe? Ich glaube Fuck you Goethe, oder?
Als Musical?
Ja, oder Willkommen bei den Hartmanns. Coco W.? Schnell, ich mach mal Fuck you.
Weiß ich nicht. Coco
W. Fuck you Goethe, ich hab recht.
Fuck you Goethe, das Musical?
Ja. Spielt denn auch hier Errol Sander mit, oder wie heißt er überhaupt? Nee, wie heißt er nochmal? Nicht Errol Sander, der andere. Das klingt auch schon wieder geil.
Elias Mubarak.
Genau. Wer schrieb die Literaturvorlage zum Musical Le Miserable? Emile Zola, Victor Hugo, Gustave Flaubert oder Flaubert oder Honoré, also Balzac oder Balzac?
Ich habe keine Hugo. Ahnung, es tut mir leid.
Hugo ist richtig.
Tut mir leid.
Ich soll dich ganz lieb von Sascha Matzen grüßen, soll ich dir noch ausrichten. Der war gestern bei meinem Konzert und der war in eurer Sendung und er meint, das ist eine Mega-Sendung, die da nächste Woche läuft. Er meint, das wird mal wieder für Gesprächsstoff sorgen. Er war richtig euphorisch und ich kenne die Matzen-Brüder von der Band alle ganz gut, seit Jahren. Also man trifft sich immer, man freut sich immer, wenn man die trifft, weil das echt nette Jungs sind. Und das sind aber auch keine, die jetzt irgendwie alles euphorisch abfeiern und er fand es richtig toll, soll ich nochmal ausrichten.
Ja, das war wirklich, also die Sendung, um die es geht, die kommt am Donnerstag. Das ist eine lange Sendung, habe ich, glaube ich, letzte Woche schon erzählt. Das wird wirklich, das ist doch das, wo wir lange dran rumarbeiten. Weißt du, wir machen die Sendung jetzt seit 5 Jahren und ab und zu sagen wir, pass mal auf, jetzt fahren wir mit der wöchentlichen Sendung so ein kleines bisschen Energie runter und machen mal so 2, 3 okay Sendungen, damit die Leute mal wissen, wie das ist, wenn eine Sendung normal Standard ist, damit wir ein bisschen die Kräfte sammeln für was richtig Großes und das richtig Große kommt diese Woche und das es haben viele, viele Leute mitgemacht und ich bin da ein bisschen stolz tatsächlich drauf, dass das alles so schön geworden ist.
Ich guck's mir aber an.
Ja, mach das mal. Das lohnt sich wirklich. Ich glaube, das wird eine ganz tolle Fernsehshow. Ich würde das, glaube ich, ich kann mir vorstellen, dass das wirklich eine Fernsehsendung ist, die wirklich echt funktionieren würde, auch auf einem richtigen Fernsehsender. Also lieber irgendwie, vielleicht kann ich das ZDF überreden. Ich würde das wahnsinnig gerne mal ausprobieren, auf einem großen, richtigen Sendeplatz. Irgendwie muss ja jetzt nicht am Samstagabend sein, aber irgendwie.
Donnerstag. Irgendwo. Früher gab es immer, kannst du dich noch erinnern, früher gab es auch donnerstags immer Fernsehshows. Gab es Dalli Dalli oder Der große Preis. Und vielleicht ist das eine Donnerstagabend. Das wäre, ich finde sowieso, warum ist in der Woche kein, Mittwoch gab es früher immer, ich bin jetzt echt nicht so Nostalgiker, aber Mittwochs gab es immer die ZDF-Hitparade. Habe ich immer gerne gesehen. Immer Musik. Donnerstags gab es immer Dalli Dalli oder Der Preis oder die Pyramide oder sowas. Obwohl, die gab es immer samstags, die Pyramide. Warum gibt es das gar nicht mehr? Also ich meine, es ist okay, Wetten, das ist tot und so. Hat sich auch alles irgendwie überlaufen. Aber so eine kleine Unterhaltungssendung, so wie die Kai-Flaume-Sendung im Ersten, hätte das ZDF auch mal wieder verdient. Vielleicht wäre das ja das Richtige.
Ja, die Sendung kann man nicht so oft machen. Nur alle halbe Jahre ungefähr habe ich schon, weil das weil die so groß und aufwendig ist. Das ist letztlich funktioniert es wie Lass dich überraschen. Die Kombination aus Lass dich überraschen und das aber quasi in die Jetztzeit geholt. Das ist eine Überraschungsshow eigentlich. Und das sind 3 große Sachen, die Deutsche nicht mögen, sind quasi Kern der Sendung. Das eine ist nämlich quasi überwacht werden. Das ist so eine Urangst noch aus der DDR oder von der Gestapo.
Ja,
der Deutsche hat Angst, abgehört zu werden. Dann hat der Deutsche, passt auf seine Daten auf wie ein Luchs, wie kein anderes Volk.
Absolut.
Niemand verpixelt seine Häuser auf der ganzen Welt bei Google Street View. Nur die Deutschen. Wir geben gar nichts raus. Und die dritte große Angst ist, von einem Moderator plötzlich ins Scheinwerferlicht gezogen zu werden, um dann da irgendwie abzuperformen. Kann niemand, fallen sofort in sich zusammen, alle Deutschen. Und das hat extrem gut funktioniert. Die Sendung ist schon aufgezeichnet und das war wirklich ein ganz, 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 ganz toller Abend. Und ich bin ein bisschen stolz darauf.
Ich bin gespannt. Ich freue mich auf den Abend. Ich muss auch noch mal ganz kurz Werbung für einen lieben Freund von mir machen, nämlich für Bjarne Mädel. Seit letzten Donnerstag läuft, glaube ich, ein sehr fantastischer Film. Ich habe nur den Trailer gesehen, aber 1000 Arten Regen, der neue Film mit Bjarne Mädel. Und ich glaube, der ist wirklich richtig, richtig gut. Und hat auch, glaube ich, schon ein paar Preise gekriegt. Er wird jedenfalls auch sehr, sehr gut von den Kritiken besprochen. Und Bjarne ist selber sehr, sehr stolz drauf. Deswegen habe ich auch ein bisschen Werbung gemacht dafür, beziehungsweise macht das jetzt gerade. Und ich glaube, das ist ein Film, wo er nochmal eine ganz andere Facette als Schauspieler, weil viele unterschätzen Bjarne Mädel, vielleicht unterschätzen sie ihn nicht mehr seit dem Tatortreiniger oder auch anderen Sachen, die er gemacht hat. Aber ich kriege immer noch auch irgendwie in Instagram-Stories, das ist ja Ernie oder so, steht dann da immer. Und das halt die Fresse. Es ist wirklich, und ich sage es nicht nur, weil es ein Freund ist, sondern es ist wirklich ein fantastischer Schauspieler. Und seit wir Tatortreiniger zusammen gedreht haben und ich da mit ihm zusammen gearbeitet habe, kann ich das auch wirklich sagen, dass der mich sehr beeindruckt hat in seiner ganzen Art, wie der so arbeitet und wie der spielt. Ganz unironisch, muss ich das kurz sagen. Ja, wirklich gut gewesen. Und eben gerade waren wir bei Klaas in der Sendung. Das war auch gut mit Bjarne zusammen. Fühlt man sich sicher mit jemandem, den man kennt.
Finde ich auch. Ich habe diese Woche so ein bisschen, erstmal habe ich mir wieder Anchorman angeschaut, einer der lustigsten Filme, die ich so kenne.
Will Ferrell, der erste Will Teil Ferrell. Ist super. Ich liebe den ersten Teil über
ein
alles.
Fantastischer, echter Evergreen, produziert von Judd Apatow, der
aber
auch,
unbedingt den Original, den muss man wirklich unsynchronisiert in Original sehen, finde ich. Oder guck, den musst du,
ganz
die Synchronisation, da fällt ganz schön viel weg. Und wenn ihr nicht so gut im Englischen seid, guckt ihr mit Untertiteln, ganz ehrlich, also weil der Film lebt durch die Dialoge. Und die sind einfach nicht so gut. Ich habe ihn einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch gesehen, auf Englisch ballert er einfach viel mehr. Ja, aber den zweiten Teil, hast du den zweiten Teil gesehen?
Das wollte ich gerade sagen. Ich habe nämlich den zweiten Teil auch angefangen. Der ist auch nicht so schlecht. Alle sind ein bisschen älter geworden und die Story ist so ein bisschen, es sind schon wieder so viele Kultauftritte drin, irgendwelche Cameos von Leuten. Das kann doch gar nicht sein, dass die mitspielen. Also die dann so da durchlaufen, weil die wissen, was das für ein Erfolg war, der erste Teil, und die so ein bisschen daran teilhaben wollen. Ist aber trotzdem immer noch ein okayer und lustiger Film. Und ich finde wirklich, Filme von Will Ferrell sind oft bei Rotten Tomato, haben die nur so 55. Aber auch Talladega Nights zum Beispiel oder diese beiden Brüder, die ja dann mit, wie heißt er noch, John, komme ich jetzt nicht drauf, es gibt einen Schauspieler, suche ich gleich nochmal raus, mit dem er viele Filme zusammen macht und einfach tolle, sind einfach wirklich tolle, liebevolle, gut gemachte Filme. Und jetzt schaue ich gerade einmal, weil ich noch eine Empfehlung habe diese Woche. Es gibt nämlich eine Sache, einen Komiker, den ich völlig ohne Scham immer als groß will ich nicht sagen Vorbild, aber zumindest als einen richtig guten, tollen Comedian immer anführe, wenn mich jemand fragt, wen ich den richtig gut finde. Und das ist Gary Shandling.
Ja.
Der ist gestorben.
Habe ich mir letzte Woche gerade auf YouTube ein paar Sachen noch angeguckt. Das ist wirklich großartig.
Genau, kann man bei YouTube immer schauen. Der hat vor allen Dingen den schlauen Move gemacht, anders als viele seiner Kollegen in den 90er Jahren, die dann ins Fernsehen gegangen sind und da irgendwie Shows moderiert haben, hat der sich gesagt, okay, ich nehme diese Show-Ambition und mache daraus was Fiktionales und hat dann eben Jerry Sandler, glaube ich, hieß sie schon, die Jerry.
Sandler, ja. Oh Gott, Jerry, wie hieß sie nochmal? Jerry Sandler?
Scheiße. Nee. Nein, komm, ich suche sie. Ich habe es hier extra alles.
Dr. Google, frag Dr. Google mal.
Ich habe es alles runtergeladen. Auf jeden Fall hat er eine, ich habe es hier, warte mal, Jerry, come on. Es gibt eine zweiteilige Dokumentation, die startet diese Woche. Bei Larry Sanders Show. So, die Larry Sanders
Show. Genau, Larry Sanders Show, ja.
Das ist 6 Staffeln, habe ich auch schon öfter empfohlen. Das ist wirklich ein absolutes Standardwerk. Viele, auch The Office zum Beispiel, Ricky Gervais, viele Leute berufen sich auf den. Das ist wirklich so ein richtiges Serienstandardwerk, wenn es um komische Serien geht. Und es gibt diese Woche gestartet, am Montag und am Dienstag gestartet, eine zweiteilige Dokumentation von Judd Apatow, der eben auch der Macher von Anchorman ist und von vielen anderen, von dieser sehr guten Serie Love, die auf Netflix läuft. Und der hat eine zweiteilige Dokumentation über Gary Shandling gemacht. Da habe ich nur die Trailer bislang von gesehen. Ich werde sie jetzt, wenn der Podcast läuft, also am 1. April, wahrscheinlich schon gesehen haben, diese zweiteilige Dokumentation bei HBO Now. Ein kleiner Trick ist, man kommt da einfach ran, wenn man sich einen HBO Now-Zugang organisiert und das bezahlt. Das geht, wenn man iTunes America Store-Kunde ist.
Ich habe es immer, genau Jan, da wollte ich dich auch nochmal fragen. Und du hast auch schon die zweite Staffel gesehen von hier über Gianni Versace. Ja, und die gibt's auch noch nicht auf Netflix. Wo kriege ich die zu sehen?
Die kannst du über einen amerikanischen iTunes-Account. Also kauf dir einfach, wenn du in Amerika bist, Geschenkgutscheine, eröffne einen amerikanischen iTunes-Account und lade
den kann ich aber auch hier, den kann ich in Deutschland auch eröffnen oder muss ich dafür in Amerika
kannst du
sein,
auch, ne? du brauchst dafür aber amerikanische Dollar-Geschenkgutscheine, weil es wird keine deutsche Kreditkarte akzeptiert. Du musst eine amerikanische Adresse angeben.
Und kriege ich diese Dollar-Gutscheine, kann mir die einer zuschicken oder so? Kann ich die auch hier kriegen oder
ja, willst du die immer in Amerika auch, mit? Man kann die auch kaufen. Es gibt da, das kann ich jetzt glaube ich nicht so sagen. Es gibt da verschiedene Anbieter, die übers Internet gegen eine kleine Gebühr verkaufen. Das sind da so freigerubbelte Codes. Da kannst du dann irgendwie das aufladen, mach mal so 200 Euro und das hältst du dann immer so für ein Jahr oder für ein halbes Jahr, je nachdem, was gerade so kommt. Und da kannst du dir entweder Family Guy oder
Huch. Ich bin hier gerade irgendwo rausgekommen.
Der Vorhang auf bei dir zu Hause im Wohnzimmer. Und das ist alles so halblegal, weil ich glaube, man verstößt dagegen kein echtes Gesetz, sondern nur gegen...
Trödeltime. Mit Jan und Olli.
Ich suche...
Schnacken, stöbern, suchen, finden, tauschen, verkaufen, Community, Gemeinschaft, Tee trinken, kennenlernen. Ja. Trödeltime.
Ich suche... amerikanische iTunes-Gutscheine. Wenn da einer Kontakte hat, gerne melden bei mir. Okay, das nur am Rande. Okay, ja, cool. Will ich nämlich unbedingt sehen, wollte ich gestern Abend sehen. Stattdessen habe ich mir angeguckt, die Dokumentation über das Leben und Sterben von Whitney Houston. Und das war so traurig und deprimierend. Oh Gott, ist das alles deprimierend. Das war die größte Soul-Sängerin. Und ich habe ihre Musik gehasst, ganz ehrlich, das war nie meine Musik. Dazu muss man auch sagen, das waren immer Pop-Alben und es durfte nie schwarze Musik sein. Sie hatte einen weißen Manager, Plattenfirmenboss, der wollte, dass es Popmusik wird. Sie war mit Bobby Brown zusammen. Es ist eine toxische Beziehung gewesen. Sie hat schon schon in ihrer frühen Jugend viele Drogen genommen, war immer irgendwie, ihre Brüder sind auch zu sehen und ihre Schwester und alle sehen sie aus, als wenn die viele Drogen genommen haben. Und ihre ganze Familie hat sie eigentlich, ihr Vater wollte am Ende seines Lebens noch Geld von ihr haben, wollte irgendwie, hat sie verklagt auf 100 Millionen Dollar oder so. Es ist alles sowas von traurig. Ich bin deprimiert gewesen. Also wenn ihr euch richtig runterziehen lassen wollt, schaut euch die Whitney Houston-Doku auf Netflix an.
Oh, ja. Schlimm. Nochmal ganz kurz den Titel der Dokumentation, Gary Shandling, gemacht von Judd Apatow. Die Dokumentation heißt The Zen Diaries of Gary Shandling und es sind wirklich alle mit dabei. Es gibt einen Trailer, bei dem man bei YouTube frei sehen kann. Der ist ab dieser Woche, diese Dokumentation bei HBO Now zu sehen. Und wenn man richtig clever ist, kann man sich das einrichten. Das ist einigermaßen. Ich würde mal sagen, wenn das nicht bald mal legalisiert wird, dieses fucking Geoblocking, Alter, ich bezahle da als Kunde jeden Monat $14.99 für irgendwas muss Globalisierung ja da sein. Ich habe ja keinen Bock darauf, das irgendwie bei Sky synchronisiert von so einem Porno-Synchronisationsstudio mir anzugucken. Ich will das im Original sehen und zwar dann, wenn es rauskommt. Mit dabei sind unter anderem Jon Favreau von Pod Save America, Sacha Baron Cohen, James Brooks, Conan O'Brien, Bob Saget, Jerry Seinfeld, Sarah Silverman, Jay Leno, also wirklich das Who is Who des amerikanischen Comedy-Biz. Und der Typ ist wirklich eine echte Referenz und wirklich ein
irrer,
verrückter Typ. Total gestört, komplett gestört, auch beziehungsgestört. Ein echter Soziopath und schlecht gelaunt. Und wenn man sich, das kann man sich bei YouTube anschauen, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dieses Aufeinandertreffen von Ricky Gervais und Gary Shandling anguckt, dann weiß man auch, wer der coolere von den beiden ist. Und das ist eindeutig nicht Ricky Gervais. Das ist wirklich fantastisch, wie er den dann auflaufen lässt und so.
Haben wir schon drüber geredet, dass ich mir das Stand-Up-Programm angeguckt habe? Von Ricky Gervais, habe ich mir angeguckt.
Hast du schon gesagt, und das ist doch besser als gedacht und so.
Ja, genau, ja. Also, dass er sagt, er will keine Kinder haben, das war dann ganz witzig, weil er ist reich. Und er meint, sein Kind würde ein verzogenes Arschloch werden. Deswegen will er keine Kinder haben. Ein bisschen unlogisch vielleicht, aber auch irgendwie sehr, sehr witzig. Also, es ist gut, aber trotzdem wird er mir nicht mehr sympathischer. Ich muss aber auch sagen, ich habe mir noch mal ein paar Folgen angeguckt von Comedians in Cars Getting Coffee. Und auch das ist mir momentan zu sehr Ego abgewichst auf. Guck mal, wie geil wir sind. Und auch Jerry Seinfeld kommt da so rüber, ha, ich treffe sie hier alle und ich hänge sie rum und jeder erzählt, wie geil er ist und was er gemacht hat. Auch ein bisschen, ich kann das nicht mehr sehen. Ja, nee. Und ich finde auch die Letterman-Geschichte übrigens, diese neue Sendung, auch nicht so gut.
Also, das ist ein bisschen unambitioniert. Habe ich auch alles bei Netflix gesehen. Ich glaube, bei Comedians in Cars Getting Coffee ist das Problem, dass du das alles geballt angucken kannst. Und dass man das auch macht, weil das so schön eine Viertelstunde immer nur ist oder so 20 Minuten und man das so runtergucken kann. Aber dann wird es irgendwann sehr langweilig. Ich fand schon, das mit John Oliver fand ich wirklich super. Ich fand Seth Meyers super. Ich fand geil, dass das zwischen ihm und Stephen Colbert absolut keine Chemie ist. Die haben sich überhaupt
absolut
nicht verstanden.
Null. Da fand ich Stephen Colbert aber sehr sympathisch, weil er auch wirklich
auch.
Er hat sich nicht eingelassen auf dieses Abgewichse, wie ich immer so schön sage. Auf dieses, da kam mir sehr sympathisch rüber, finde ich auch. Die mag ich sowieso generell, aber das war so, man hat so gemerkt, der wollte sich nicht drauf einlassen auf diese Nummer, auf dieses, wir sind alle so geil hier in Kalifornien. Ja.
Ich habe es auch mit Christoph Waltz gesehen, das fand ich so ein bisschen überflüssig. Und auch diese, mich hat schon diese Letterman-Geschichte außerhalb von Obama nicht mehr interessiert. Das George Clooney-Ding habe ich mir nicht angeguckt, das Malala-Teil auch nicht, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, da war so wenig Spannung drauf. Das war so egal irgendwie. Ach komm, das muss ich da nicht haben irgendwie. Es ist, ich habe diese Woche aber tatsächlich, wo wir gerade bei Netflix sind, da noch Hitchhiker's Guide
Universe,
genau.
Per Anhalter durch die Galaxis.
Per Anhalter durch die Galaxis, genau.
Ich habe das Buch als Kind geliebt und das Restaurant am Rande des Universums auch. Ich habe diese Bücher verschlungen als Kind, das war wirklich großartig. Ich habe mich an die Verfilmung aber nie rangetraut, obwohl sie gut
Sam Rockwell, Martin Freeman, Zoe Deschanel, in die ich ja ein bisschen eigentlich rein verliebt bin. Also die finde ich echt...
Ich finde, sie sieht aus wie Katharina Karg von Kata Karg aus der Redaktion von Klaas und früher Zirkus Halligalli, die in meinem Video Spielerfrau die Hauptrolle spielt aus dem Jahre 2012. Müsst ihr euch mal angucken.
Ich weiß noch, wie ihr das gedreht habt. So lange kennen wir uns schon, dass ich noch weiß, wie du das Video gedreht hast. Guck mal an, das ist schon 2012 war das schon, ne?
Ja, aber da kannten wir uns auch schon. Ja, da kannten wir uns aber auch schon 3-4 Jahre, weil ich habe 2009, glaube ich, diese Late Night.
Ja.
Inzwischen sind wir wirklich. Wann kommt der Punkt, wo wir uns wirklich? Das wird auch offiziell dann. Also ich meine, man hat ja immer seine Schwankungen, wenn man zusammenarbeitet. Aber wann kommt der Punkt, wo wir uns wirklich nicht mehr ausstehen können? Gibt es diesen Punkt? Meinst du, das wird irgendwann passieren? Oder sind wir darüber hinweg schon? Sind wir darüber hinweg?
Ich glaube, nein, Punkt? Wie gesagt, weil dadurch, dass wir halt selten miteinander schlafen, ist halt die Abnutzung, das ist, wir haben uns in so eine Grundstimmung rein. Weißt du, ich glaube, es würde mir schnell fehlen, glaube ich. Weil das auch was Therapeutisches hat, hier die Woche zu besprechen. Und weil es tatsächlich viele Sachen gibt, wo man auch, glaube ich, gar nicht weiß, was es einem gebracht hat, das mal so offen auszusprechen. Also oft erzählen wir auch Sachen in der Sendung, wo man dahinter denkt, hätte man das vielleicht noch. Du rufst dann ja manchmal bei Sue an und sagst, schneid das raus.
Ja,
das habe ich schon nie gemacht.
Ja, das habe ich aber ganz ehrlich auch, Hand aufs Herz, kann Sue auch bestätigen. Sue kannst du nicht mal zu. Also das ist vielleicht das höchstens drei, vier Mal vorgekommen, dass ich wirklich in der ganzen Zeit dazu dabei ist, dass ich mal was rausschneiden. Und dann auch nur, weil ich dachte, das wird wieder falsch verstanden und ich wollte da nicht für. Aber und einmal habe ich auch was von dir rausschneiden lassen, um dich zu schützen, Jan. Also so viel liegt mir dann doch am Herzen. Ja, okay. Habe ich auch mal gemacht. Das war zu irgendeiner heißen Phase deiner Karriere.
Ich erinnere mich.
So heißen.
Es ist übrigens heute genau 2 Jahre her. Heute ist der 1. April 2018. Das war genau am 1. April 2016. Oh Gott, das ist exakt 2, auch schon wieder 2 Jahre. Mir hat das letztens jemand geschrieben, ein junges, attraktives Mädchen bei Instagram, dass sie uns deswegen gerne hört, weil wie ihre beiden besoffenen Onkels sind, die auf der Hochzeit irgendwann anfangen, sich in Rage zu reden und wo die Leute einfach nur noch zuhören und sich dann irgendwie drum um den Tisch drum gesellen und alle immer denken, ja, lass die mal beiden reden, die beiden älteren Herrschaften. Soweit ist es schon, ne? Mit Ende 30 und so Mitte 40, wir sind einfach ältere Herrschaften. Das ist immer der Onkel-Podcast. Die beiden Onkels, die beiden Dirty Onkels. Böse Onkel.
Dirty old man sind wir. Ja. Ist ein bisschen so, vielleicht, aber auch vielleicht inzwischen so freigespielt, dass man einen nicht mehr so, obwohl in letzter Zeit beschweren sich wieder so viele. Das macht mich auch rasend.
Momentan aber wir werden reingezogen in diesen scheiß Strudel von den anderen Podcasts. Die sollen mal langsam aufhören mit diesem, ich kann das ja verstehen, wenn andere Leute auch anfangen, belanglose Sachen rumzulabern und so. Dass das auch der Impuls da ist, dass man das auch können möchte und so. Das Problem ist, man muss das, wir verraten nicht, wie es geht, wir sind wie die Ehrlich Brothers, aber es gibt einen Trick, warum das gelingt, warum uns das gelingt und anderen Leuten, warum das einfach belanglos bleibt. Und das liegt einfach daran, dass unser Penis 2 Zentimeter länger ist als der von allen anderen.
Und dass wir den auch zeigen und damit nicht nur irgendwie...
Genau, und wir zeigen den nämlich auch. So, und hier ist er, pass mal auf, weißt du, was ich jetzt mache? Ich hole jetzt wirklich mal, bist du auch alleine?
Okay, ich bin alleine,
wir machen einmal kurz die Hose.
Pass auf. Du, ich mach die Hose auf, ich muss die Hühner sowieso gleich umrühren. Und die ist noch nicht richtig.
Also, ich mach jetzt wirklich, Achtung, das ist die echte Hose hier. Pass auf, mach jetzt auf.
Ja. Leg mal auf den Tisch.
Auf den Tisch? Ja. Achtung.
Oi.
Achtung, warte, pass auf, jetzt hör mal, achte das Geräusch.
Ja? Okay, jetzt ich, okay?
Ja, okay.
Okay, das war die Spardose. Nee, also... Um sich jetzt nicht wieder selber...
Und weißt du, wir kriegen das hin, trotzdem auch durch, weil wir einfach so sensible Typen sind, dem ganzen Podcast auch immer so eine feministische und geschmackvolle Note zu verleihen.
Absolut.
Das kriegt halt auch keiner so gut hin wie wir.
Das kriegt keiner so gut wie hin wie wir. Sue, was willst du gerade sagen? Du hast gerade Hey gemacht.
Ich wollte das nur bestätigen und Mensch, eure Pimmel.
Ist das noch das, weswegen Spotify damals uns diese Möglichkeit haben wir uns nicht auch entfernt langsam von den Zielen von Spotify oder sind wir immer noch auf Schiene? Ich weiß nicht so genau.
Ich glaube, wir sind immer noch auf Schiene. Nächste Woche haben wir auch das Thema 20 Sachen, die du mit deiner Vorhaut machen kannst. Und dann gibt es auch wieder Tipps von uns.
Es reicht.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab ja in meiner Crew, wir sind ja gerade auf Tour und wir haben ja auch Frauen dabei. Wir haben meine Backlinerin, und meine Bassistin. Und das sind starke, selbstbewusste Frauen, sage ich jetzt mal. Und es ist auch so eine Sache, es ist wirklich so eine Instanz, auf der Bühne nicht mehr allzu sehr abzudriften, irgendwas Zotiges. Und ich finde das gut, weil die haben guten Humor beide und die lachen auch drüber, wenn man mal einen Witz macht, der vielleicht nicht ganz politisch korrekt ist. Aber ich finde, das ist total gut für eine ganze Community, wenn man nicht eine reine Männergruppe ist. Weil man sich ganz schnell in so einen, ich gehe da mal Kackenhumor oder ich Gelaber reinbringt. Obwohl es immer noch viel.
Wir geraten manchmal auch rein. Und ich weiß auch, manche Leute mögen das gerne. Ich würde gleich.
Aber ich muss auch dazu eine Sache kurz sagen, also wo wir eben gerade gesagt haben, warum uns das gelingt, manchmal gelingt es uns auch nicht. Manchmal sind wir beide auch der Meinung, das war jetzt nicht die deutsche Sendung, aber man macht das so lange. Und es gibt auch Momente, wo wir beide denken, oh Gott, was haben wir da wieder gelabert. Also ich glaube, glaube, dazu gehört auch, dass man sich nicht nur völlig irgendwie sicher fühlt und denkt, man ist der Geilste, sondern auch immer nochmal wieder sich hinterfragt oder sich selber auch mal kurz zugrunde richtet und denkt so, ja, das macht man hier alles, um Leute zu entertainen, aber manchmal ist das auch alles übers Ziel hinausgeschossen. Aber ich glaube, nur so kann es funktionieren, weil wenn du immer kontrolliert bist, dann bist du immer kontrolliert und dann wird es ganz schnell langweilig, weil dann bist du ganz schnell Markus Lanz-mäßig oder so. Und ich glaube, dass es bestimmt da draußen auch noch viele andere kreative Leute gibt, die gute Podcast-Sachen machen.
Ich möchte gleich ganz kurz noch ein paar E-Mails vorlesen und ich habe noch ein paar Sachen aufzuarbeiten, die hier reingetrudelt sind und würde jetzt gerne, weil ich gerade ihren Namen genannt habe, meine heimliche, jetzt habe ich diese Woche schon verraten, wenn mein bisschen, nicht Idol, aber zumindest jemand ist, den ich wirklich richtig gut finde, nämlich Gary Shandling und wenn ich so ein bisschen rein verliebt, ich guck mal kurz, wie alt die ist, ist sie so alt wie ich, dann würde ich sogar nach Amerika ziehen für die Zoe de Chanel.
Ach, ist die geboren. Hat Musik gemacht.
Komm, 17. Januar 1980, ist ein Jahr älter als ich, ist mir aber völlig egal. In die bin ich rein verliebt, ja, muss ich ehrlich sagen. Nicht wegen New Girl, nicht wegen der Serie, sondern auch vorher schon, als ich die in dem Video gesehen habe, habe ich gedacht, oh, hallo. Und deswegen wünsche ich mir jetzt von, weil sie eine Band hat, die heißt She and Him, wünsche ich mir daraus, ich habe das glaube ich schon mal irgendwann mal auf die Liste getan, aber ist egal. Sind ja viele neue Leute dabei. Never Wanted Your Love von dem 2013er Album Volume 3. Da gibt's auch ein tolles Video zu oder ein okayes Video. Und es gibt wirklich reine Schwärmerei für Leute über 30. Das ist so, genau, flirty und über 30 sein. Ein bisschen eklig, aber geht gerade noch so.
Und ich wünsche mir ein Lied von Jens Friebe, einem Musiker. Ich glaube, wir treffen uns wirklich alle 5 Jahre mal auf der Straße irgendwo. Und ich mag seine Musik sehr gerne. Und die letzte Platte von dem, die ist auch schon wieder ein paar Jahre alt, die hieß Nackte Angst, zieh dich aus. Nackte Angst, zieh dich an, wir gehen raus. Und da ist ein Song drauf, das ist eigentlich eine Übersetzung. What will death be like? Das ist von einem, wie heißt der nochmal, Moody? Moody ist der Originalkünstler. Und Jens Friebe hat dieses Lied über den Tod wirklich so hervorragend übersetzt. Ich höre das wirklich häufig und ich mag das sehr, sehr gerne. Das ist Track 8 auf seiner Platte, Nackte Angst, zieh dich an, wir gehen aus. Hört euch das mal an, das ist wirklich ein fantastischer Text. Und dann sind wir gleich wieder da. Und worüber quatschen wir dann noch? Was hast du gesagt?
Gerade ich habe noch ein paar Eingaben aus der Bevölkerung, die ich noch mit dir besprechen muss.
Sehr gerne. Bis gleich.
Hallo, mein Name ist Boris Blocksberg und ich bin auf Ketamin im Berghain. Seit ich Fest und Flauschig höre mit Jan und Olli, komme ich langsam wieder runter. Dafür wollte ich mich bedanken.
Und auch wir wollen uns bedanken, fest und flauschig, dass ihr uns immer noch nach all den Jahren die Treue haltet.
All den Jahren. David aus Siegen schreibt, hey, ich bin langjähriger Freund und Hörer von Fest und Flauschig und auch sanft und sorgfältig und muss zum ersten Mal eingreifen. Mein lieber guter Freund und Produzent David Bonk und sein Team schreiben die Songs von Lina Larissa Stahl unter dem Alias Ludi Boberg. Peter Plate hat erstmal nichts mit zu tun. Peter Plate hat die Songs für den Bibi-Film geschrieben. Deswegen dachte ich, dass das offenbar die gleiche Kombo ist, aber es steckt wohl, wenn das jetzt stimmt, was der David hier schreibt, jemand anders dahinter. Riesen sorry dafür.
Riesen Fauxpas.
Jemand hat mir geschrieben.
Ich habe übrigens, muss ich erzählen, direkt ein paar Tage nach meiner Tour ein Date mit Peter Plate, tatsächlich, weil es um einen Song
ist. Privat oder beruflich?
Nee, beruflich. Es geht da um ein Projekt, auch hängt mit Bibi und Tina zusammen. Ich weiß gar nicht, ob ich zu viel davon verraten darf. Ich freue mich, den aber mal kennenzulernen, weil ich habe einen großen Respekt vor der Arbeit von ihm und seinem Partner, weil die haben, die machen ganz viele Sachen, unterschiedliche Sachen. Und Rosenstolz war zwar nie meine Musik, aber ich fand das immer sehr bemerkenswert, wie die so ihr Ding durchgezogen haben. Und ich habe ihn einmal kurz nur getroffen bei der Bibi und Tina Premiere vom zweiten Teil. Ich glaube, das ist ein guter Typ. Ich glaube, das ist sowieso eine gute Truppe.
Glaube ich auch. Ich habe Rosenstolz nicht ertragen. Also absolut beim Radio musste, das war genau die Zeit, wo ich das spielen musste, kaum auszuhalten.
Aber das war, weißt du, was ich ich mag das aber, dass die sich so ein eigenes Universum erschaffen haben. Ich mag das immer bei Künstlern, die das schaffen, jenseits von irgendwelchen Medien, Kampagnen und irgendwas so was aufzubauen. Und das haben die eindeutig geschafft.
Ihr schreibt mir jemand, dessen Namen da nicht mit beisteht. Hey Jan, sitze im Zug Berlin-Hannover. Im Havelland gegenüber einer riesigen Rossmann-Filiale hat sich jemand vor den Zug geschmissen und wir stehen schon seit 3 Stunden, während Feuerwehr, Polizei, Presse und Hubschrauber um uns kreisen. Zum Glück habe ich Fest und Flauschig, um mir die Zeit zu vertreiben. Das ist komischerweise eine Meldung, die öfter kommt, dass Leute bei Personenschäden anfangen, den Podcast zu hören. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt so die richtige, ich meine, wir sind manchmal auch ein Personenschaden, aber ob das jetzt so, ich weiß nicht. Ich weiß es
ich
nicht.
Hast du es mal ernsthaft erlebt, dass sich jemand vor die Bahn geschmissen hat, als du...
Habe ich das nicht mal... Ich habe mir privat erzählt. Ich saß mal in Baden-Baden am Bahnhof und dann ist da wirklich vor meinen Augen jemand auf der anderen Seite des Gleises auf die Gleise gesprungen. Und zwar wirklich, als der Zug einfuhr. Das war ganz schrecklich. Und ich habe das leider sehr deutlich miterlebt. Und ich bin Journalist genug und sage nur, das ist erstmal nicht schön. Und wer da das Gefühl hat, dass ihm das passieren könnte, sollte sich vorher vielleicht mal mit Leuten darüber unterhalten. Es gibt immer Hilfe, bevor man das macht, ist das immer... Sollte man nicht diesen Weg. Es gibt immer eine Lösung daraus, ganz bestimmt. Das muss
momentan
man
schwirrt dieses, ja, momentan schwirrt dieses im Internet ganz oft dieses Zitat von Anthony Hopkins, dem Schauspieler, herum, das ungefähr, also ich kann es nicht den Wortlaut zurückgeben, aber wir kommen hier alle nicht lebend raus und wir sollten diese Zeit, die wir haben, die einmalig ist, versuchen, so viel Quatsch zu machen, wie wir wollen, so versuchen, glücklich zu sein, gute Sachen zu essen, gute Filme zu gucken, das Leben zu schätzen. Und auch wenn das manchmal nicht so einfach ist, weil man ja Schmerzen hat oder Depressionen hat oder irgendwas, es muss irgendwie immer weitergehen und es muss auch immer irgendwie die Hoffnung bestehen, dass dieses eine Leben für irgendwas gut ist. Und das ist so, glaube ich jedenfalls dran.
Und selbst wenn man denkt, das ist nicht so, finde ich immer diesen Effekt. Ich muss immer daran denken, wenn ich Sendung habe und also irgendwie hat sich das in mein Gehirn gefräst, dass ich glaube, dass wenn nur einer an der falschen Stelle klatscht oder einer im Publikum von diesen 200 Leuten schlechte Laune hat, dass sich das durch irgendwelche komischen Mikromoleküle, Atome oder irgendwelche Energieübertragungen manchmal auf das ganze Publikum auswirkt. Und man hat, glaube ich, viel mehr Einfluss durch viel weniger große Dinge, als man denkt, dass man hat. Also man kann einmal jemanden anlächeln, kann schon viel mehr ändern, als man denkt, wenn man selber sich freut, dass man mal angelächelt wird auf der Straße ohne Grund, einfach weil jemand freundlich ist und wenn man dann merkt, was das mit einem macht und wenn man dann merkt, was man dann wieder anderen Leuten weitergibt, das ist wie der Butterfly-Effekt.
Genau.
Deswegen muss man nicht unbedingt was Sinnhaftes machen im Sinne von, dass man ein Theaterstück schreibt, was für die Ewigkeit ist oder sowas, um zu bleiben, sondern das reicht auch manchmal einfach
ein
Händedruck zur richtigen Zeit.
Ein Händedruck, genau. Und mir hat auch ein Mädchen geschrieben, weil letztes Jahr ist ein Freund aus ihrem Freundeskreis gestorben, ein Mädchen aus Hamburg, liebe Grüße. Und wir kriegen öfters, du wahrscheinlich auch, so eine Mails, dass Leute sagen, dass denen das wirklich gut tut, was wir machen und so. Wir sind ja beide nicht die Typen, die so emotional dann so viel darüber reden und sagen, das bedeutet uns viel. Aber eigentlich tief im Herzen bedeutet uns beiden das doch was, glaube ich so. Ja, hast du noch weitere Beschwerden aus dem Volk?
Es gab noch ein paar schöne Bunkergeschichten.
Viele Fotos bekommen. Irgendwie auch heute gerade vom Mädchen, die mir geschickt hat, irgendwo im Wald ein Bunkereingang. Man müsste nur die Tür aufbrechen, meinte sie, ob ich einen Bolzenschneider hätte. Habe ich jetzt nicht, aber grundsätzlich, ich finde das auch gut. Wir moderieren auch noch mal eine Sendung aus dem Bunker, oder?
Ja, aber erstmal machen wir die Sendung aus dem Starlight Express Theater und
stimmt.
Ich habe eine Geschichte von jemandem, der mir geschrieben hat, dass in Konstanz am Bodensee, dass es zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges so war, dass die Schweizer, um zu zeigen, hier ist die Schweiz, bitte bombardiert das hier nicht, dass die Schweizer dann überall, immer wenn Bombenalarm war, in der Schweiz das Licht angemacht haben. Ich lese mal vor, Bunkerstory von Boller Boller. Jetzt habe ich es verklickt. Ich gebe es mal kurz wieder sinngemäß, dass die Schweizer bei Fliegeralarm das Licht angemacht haben in der ganzen Schweiz, damit die alliierten Bomber sehen, ist die Schweiz. Und das ist die Menschen in Konstanz, also das ist ja wirklich eine Grenzstadt am Bodensee, die grenzt an die Schweiz, das dann immer auch gemacht haben, um quasi zu simulieren, dass die Schweiz sind und bitte auch nicht bombardiert werden wollen. Das kann ich zumindest bestätigen, dass Konstanz eine wunderschöne Altstadt hat und da sehr viele alte, mittelalterliche Gebäude noch stehen. Ich glaube aber, dass diese ganze Geschichte nicht so richtig stimmt. Es gibt ja auch die Legende, dass der Kölner Dom von den Amerikanern und den Engländern verschont wurde beim Bombardement. Das ist auch Quatsch. Da wurden natürlich auch Bomben drauf abgeworfen und das wurde sogar, glaube ich, als Markierung genommen, dass man wusste, da ist jetzt der Mittelpunkt von Köln und da gab es auch echt viele Einschläge. Der ist nur durch einen großen Zufall nicht zusammengestürzt. Ich glaube auch, dass das so eine Urban Legend ist, dass die Schweiz nicht bombardiert wurde, weil immer das Licht an war. Also
was aber keine Urban Legend ist, dass am Ende die Hamburger, als Hamburg bombardiert wurde, die Alster mit Brettern zugenagelt haben, beziehungsweise Bretter rübergelegt haben, damit man von oben die Flieger nicht sehen konnten, weil sie sich wohl orientiert haben an der Alster in Hamburg, in der Innenstadt. Und da gibt es auch noch wahnwitzige Fotos davon. Das hat allerdings nicht mehr wirklich was gebracht, weil das schon die halbe Stadt im Dutt war. Aber es ist wohl wirklich so, dass... Ja, in Dutt war, ist ja so. Und Hammerbrook zum Beispiel ist so dermaßen, da sind in einer Nacht, glaube ich, auch 15.000 Menschen gestorben. Und das ist so, das ist immer noch ein hässliches Industriegebiet. Aber es gibt diese Fotos, wie die Alster zugenagelt wurde, wie sie da irgendwie Bretter rüber gemacht haben.
Ja, das hat man in Bremen auch gemacht. In Bremen hat man den Hauptbahnhof getarnt, indem man mit Holzbrettern da eine Scheinstraße hochgebaut hat, so eine Art Rampe über den Hauptbahnhof hinweg, ein riesiges Gebäude, um so zu tun, als wäre das jetzt irgendeine Art von Straße, das würde, um das unkenntlich zu machen, das ist ein strategisch wichtiger Bahnknotenpunkt ist.
Das haben die Nazis nun davon. Erst dicke Hose machen und dann die Alster zunageln. Also wirklich. Ja. Ne? Das ist dann.
Das war, und ja. Überleg mal, wie, das waren nur 12 Jahre. Das waren nur 12 Jahre. Das ist einmal die komplette Merkel-Kanzlerschaft. Das klingt so wenig. Das ist einmal von 2004 bis jetzt. 2006.
Für mich klingt es, ja, es klingt für mich ewig lang, ehrlich gesagt. Es fühlt sich auch ewig lang an. Glaubst du, es wäre besser, wenn man hier, haben wir glaube ich schon mal drüber geredet, aber dieses amerikanische System anführt, zwei Perioden, Legislaturperioden und dann ist Feierabend?
Auf jeden Fall. Ich habe ein Interview gegeben in einer Zeitung, die ich vorher gar nicht kannte, aber die ich ganz spannend fand. Die heißt Taz Futur 2. Und das ist das ernsteste Interview, was ich jemals in meinem ganzen Leben gegeben habe. Und da ging es auch eben um solche Sachen. Und ich erzähle es nur deswegen, weil ich ein kleines bisschen stolz darauf bin, dass es doch ganz gut geworden ist, auch wenn das ein bisschen durchgeknallt ist, aber eigentlich ganz gut. Und da ging es auch so ein bisschen darum, mal so neue Gedanken auszuprobieren und mal so rauszuhauen und mal zu gucken, was passiert von so einer Position, von jemandem, bei dem es egal ist, was er sagt, weil er nicht ernst zu nehmen ist, aber vielleicht nimmt da ja doch jemand was Ernstes mit raus und das war auch eine Idee zu sagen, pass mal auf, 8 Jahre reicht, dass du quasi, weil jetzt bei der ersten Regierungserklärung dachte man bei Angela Merkel, ach guck mal, jetzt kann sie auf einmal, spricht sie frei auf, weil sie weiß, spielt sie frei auf oder spricht sie es frei aus, weil sie weiß, dass sie nur noch 4 Jahre hat, jetzt, es gibt keine weitere Wahl mehr, wo sie antritt mit großer Wahrscheinlichkeit und auf einmal ist es ein bisschen gelöster und wenn man diesen Effekt hätte, indem man die Leute direkt festnagelt darauf, dass sie höchstens einmal wiedergewählt werden können als Bundeskanzler und dann ist Schluss. Das wäre eigentlich super. Viele Leute sagen, das ist nicht nötig, weil wir das ist ja nicht wie der amerikanische Präsident. Der Bundeskanzler wird nicht direkt vom Volk gewählt, sondern übers Parlament und deswegen ist das was anderes. Aber de facto ist er ja trotzdem der Chef, der Regierungschef und die mächtigste Person im Land. Eine Sache noch, die wir ganz kurz besprechen müssen, weil es uns auch was kurz Politisches, hier, die haben den Putschemont, den Monchichi, Yogi Löw, das Playmobil-Männchen aus Barcelona, der weißt du, Separatist, hast du mitbekommen, dass sie ihn festgenommen haben?
Ja, habe ich mitbekommen. Habe ich nur Schlagzeilen, also ich habe mich noch nicht tiefer gehend. Ich bin in der Musikerblase, wie gesagt. Du kannst so ein bisschen.
Die Geschichte ist wohl, dass der Separatistenführer, ich glaube der Ministerpräsident der autonomen Region Katalonien, die möchten sich abspalten von Spanien, weil sie wirtschaftlich stark sind, so also ein bisschen quasi das Bayern München oder das Nordrhein-Westfalen Spaniens. Und irgendwann sind die auf die Idee gekommen, kulturell und wirtschaftlich. Wir wollen das gerne alleine machen, ohne Spanien. Wir wollen hier unser eigenes Ding durchziehen. Und dann haben sie halt gesagt, jetzt machen ein eigenes Land auf. Alle haben gesagt, nee, das geht aber nicht und die spanische Verfassung lässt das auch nicht zu. Und wer hier quasi so zum Aufruhr aufwiegelt oder Rebellion, der ist ein Straftäter und dann musste der Puigdemont fliehen nach der Parlamentswahl in Katalonien, obwohl er, glaube ich, theoretisch der Ministerpräsident wäre oder von Katalonien, der Chef, der wie so eine Art Ministerpräsident von einem Bundesland, hat aber die Vereidigung nicht mehr mitbekommen, weil er fliehen musste, ist dann nach Belgien in den quasi Failed State, das durchgeknallte Belgien, wo keiner weiß, was das überhaupt ist und da hat man dann auch irgendwie ihn nicht festgenommen und die spanische Justiz konnte nicht auf ihn zugreifen, dann wurde der Haftbefehl zurückgezogen gegen ihn, dann ist er rumgereist durch Europa, war dann wohl in Finnland, hat irgendwelche Sachen da gemacht und am letzten Freitag, also letzte Woche Freitag, hat man dann in Spanien den Haftbefehl gegen ihn wieder aktiviert, als er gerade in Finnland war und spanische Zielfahnder sind ihm hinterhergefahren. Er hat wohl noch versucht, die zu verwirren, indem er einen Flug gebucht hat von Helsinki zurück nach Brüssel, dann aber mit dem Auto gefahren ist von Helsinki über Fähre Dänemark, Deutschland, wollte er fahren. Und dann haben die Zielfahnder die deutschen Behörden, die deutsche Polizei eingeschaltet. Und diese haben dann drum gebeten, hier mit europäischem Haftbefehl, setz den mal fest, den Rebellen, Puigdemont. Und es ist dann auch passiert auf der A7. Bei Schubi haben sie den dann aus dem Verkehr gezogen. Hinten da und jetzt ist er in der JVA Neumünster. Und hängt dann irgendwie so, hängt er da oben im Bröselland ab. Und jetzt haben vor allem die deutsche Justiz sind die Kacke an den Hacken, weil natürlich auch keiner Bock hat auf den, weil das natürlich einfach jetzt wird vom deutschen Konsulat in Spanien Spanien irgendwie in Barcelona darum demonstriert, Deutschland lass unseren Führer frei und so. Und jetzt steckt Deutschland da in der Scheiße politisch. Ne? Was machst du denn da? Lieferst du den aus oder sagst du, ach komm, ist ja egal.
Das ist so eins der Probleme, wo man wieder nicht, wo du wirklich auch, wo ich dann so denke, wie handelst du da wirklich? Du kannst ja, das ist ja schon eine Lose-Lose-Situation so ein bisschen. Du willst eingreifen, also du steckst in der Scheiße schon mal so tief drin, du kannst nur verlieren, oder? Egal, welche Entscheidung du triffst.
Ja, und alleine, dass sie den dann festgenommen haben und die Bundesregierung sagt dann, ja komm, ich muss jetzt die Justiz erledigen. Ich bin mal gespannt, was da passiert. Auf jeden Fall Konfliktpotenzial. Ich wollte nur sagen, dass es eine spannende Geschichte ist. Und als ich die Meldung am Wochenende las, Puigdemont in Deutschland festgenommen, dachte ich so, Da bin ich mal gespannt, wie sie da aus der Nummer jetzt wieder rauskommen wollen, ohne irgendwie, wir sind ja ein Rechtsstaat, da kannst du nicht einfach irgendjemanden, gegen den europäischer Haftbefehl vorliegt, einfach wieder freilassen.
Der heimlich muss nachts auf die Straße, nachts Augenverbindung, irgendwo
ausgebrochen.
Und so, oh Mist, ausgebrochen, irgendwo im Niendorfer Gehege. Aber dann irgendwie mit Betonschuhen, damit er nicht so schnell weglaufen kann, damit die anderen ihn finden. Oder irgendwo an der tschechischen Grenze, keine Ahnung, Österreich oder so. Schwierig. Ja. Ein Glück, dass wir nicht dafür verantwortlich sind. Also, dass wir da keine Entscheidungs...
Du, aber wir sind ja als Bundesbürger, also sind wir ja auch irgendwie mit, als Deutsche sind wir natürlich auch mitverantwortlich, klar. Wir können uns da nicht entziehen, Olli. Wir haben alle eine Verantwortung. Wir tragen eine Verantwortung. Hat der Bundesaußenminister, der neue Bundesaußenminister, Heiko, schmaler Anzug, was ist das denn?
Das ist eine kleine Spieluhr. Oh, das ist schön.
Wir alle tragen Verantwortung.
Wir tragen Verantwortung.
Und einen schönen Anzug. Und einen schönen Ring von Natalia Werner, der Schauspielerin, ist auch eine Freundin vom Außenminister.
Ist sie?
Ja. Ja, ist eine deutsche Schauspielerin, aber sie ist auch frei für Hollywood.
Welches Lied ist das? Hey.
Keine Ahnung.
My friend,
the end is blowing in the wind. Nobelpreisträger, ne? Guck mal, Nobelpreisträger. Der einzige Nobelpreisträger, der...
Jean Bess hat ihn abgeholt oder so, ne? Irgendjemand anders.
Er hatte keinen Bock, er hat komponiert, er hat irgendwie ein Besseres zu tun gehabt.
Oder er hatte gerade einen Lauf.
Alter, Candy Crush. Bisschen arrogant, Alter.
Candy Crush war gerade irgendwie...
Ich habe einen Lauf bei Candy Crush. Bob Dylan kann Nobelpreise nicht abholen. Grund, hat einen Lauf bei Candy Crush. Hängt seit 2 Wochen in so einem Dauerspiel. Wie bei Tetris, wenn es richtig schnell wird und man auf einmal mega gut ist und eine Reihe nach der anderen weggeht und man nicht möchte, dass das Spiel aufhört, dann wird der Akku immer weniger und dann irgendwann ist der Akku alle.
Bei mir ist der Akku auch gerade ein bisschen alle, Jan. Ich muss gleich ins Bett.
Wir machen 1. April. Hast du jemanden veräppelt heute am 1. April? Bist du ein April-Scherztyp? Ja, ne? Irgendwie auf eine Art.
Eigentlich nicht. Ich finde, das ist so April-Scherz. Ich mache das lieber mal außerhalb der Reihe, nicht am 1. April. Ich feiere ja auch nicht Muttertag am Muttertag, weil das ist von Hitler. Wir haben ja ganz viele geschrieben, das stimmt gar nicht, ist gar nicht von Hitler. Ich finde es aber ganz gut, jetzt weiter auf dieser These zu beharren. Und ich feiere das auch zwischendurch mal so. Ich würde mir jetzt einfach noch ein Lied wünschen und ich muss morgen nach Nürnberg fliegen. Ich wusste gar nicht, dass es einen Flug gibt von Berlin nach Nürnberg, aber gibt es tatsächlich. Ja,
Zeppelin, aber nur mit so einem alten, mit der Hindenburg.
Ja, mit der alten Hindenburg, genau. Und dann muss ich morgen Abend da Konzert spielen, dann geht die Tour weiter, dann geht's ab nach München, 2 Tage in die Muffathalle.
Oh, super. Muffathalle ist immer super.
Mag ich auch. Ich mag auch das da in München gerne. Und dann sind wir wieder zeitnah an und mit der Ausstrahlung irgendwie am Start. Das war jetzt alles so. Vielen Dank für euer Verständnis. Auch ich muss mal meinem Nebenjob als Musiker wieder nachgehen. Das haben wir auch bald bei dir zu erwarten.
Genau, falls wir uns nicht mehr hören, erstmal frohe Ostern, muss man ja sagen. Nächste Woche ist Ostersonntag. Ich möchte es nicht ausschließen, dass wir vielleicht mal so eine Woche vielleicht kurz mal aussetzen. Also es wäre schön, wenn das okay ist für euch, weil ich würde gerne die freie Woche nutzen, weil die Sendung ist ja aufgezeichnet für nächste Woche und würde einfach gerne ein schön kleines Urlaubchen machen. Vielleicht auf die Malediven, wo man halt so hinfährt als Podcaster oder Fernsehfuzzi, Malediven. Vielleicht irgendwo hin, wo es politisch ganz
arg schön ist, weil man in so einem... Genau. Die großen 5, das machen wir nächstes Mal, die großen 5 Städte oder Inseln oder alles, wo Künstler aus Deutschland gerne residieren.
Ja, aber wo es politisch ein Land, wo es ganz schrecklich ist, wo man aber in so komischen, abgeschotteten Touristenanlagen ist und nichts vom Bürgerkrieg drumherum mitbekommt. Irgendwie so Hurghada oder sowas.
Ich bewundere die Inder so sehr, die leben in einer Woche nur von einem Reiskorn. Das ist so toll, die brauchen so wenig, das ist so toll.
Sind noch Schrimps da eigentlich?
Ja, sind noch Schrimps da, das muss ich dir jetzt unbedingt mal hier alles... Ja, ich wünsche mir noch ein kleines Lied von der Band Herrenmagazin. Das ist eine Band, die tolle Musik macht aus Hamburg. Und das Lied heißt LNBRG. Hüllenbrück. Warte mal, ich mach's mal genau. Ist es das? Ja, das ist es. LNBRG, genau. Super Song von der tollen Band. Schlagzeuger ist ein guter Freund von mir. Rasmus Engler ist gerade mit mir auf Tour und verkauft Shirts zusammen mit 1000 Mark André. Du, 1000 Mark André hat sich das auch alles auf Tour anders vorgestellt, so mit dem Merchandise und so. Der wird abgefeiert jeden Tag. Du, den habe ich da wirklich eine Lobby gebaut gerade. Wenn ich sage auf der Bühne, 1000 Mark André ist am Merchandise stand, da jubeln die mehr als bei meinen Songs teilweise, du. Naja.
Ich würde mir gerne von Peter Sarstedt ich kenn's vom Soundtrack vom Darjeeling Limited von Wes Anderson, den Song Where Do You Go To My Lovely wünschen. Den gibt's auch bei Spotify. Where do you go to my lovely when you're alone in your bed? Tell me the thoughts that surround you. I want to look inside your head. Yeah, do. Von Peter Sarstedt. Ich glaube, der ist gestorben letztes Jahr. Würde ich mir gerne wünschen. Und das ist mein Song für die nächste Woche. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Viel Erfolg.
Und April, die Sendung hat es gar nicht gegeben.
Die Sendung ist eine Riesenverarsche gewesen. Wir sind gar keine ernstzunehmenden Typen. Zwei Spastis auf Bremen.
Zwei Spastis geben alles auf Spotify, genau.
Zwei Spastis geben alles. Das nehmen wir so natürlich zurück und meinen das jetzt nicht so. Das war ein kleiner April-Scherz. Den Spaß muss man verstehen. Habt eine gute Woche. Ciao, bis bald.
Danke fürs Zuhören. Tschüss.